Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner am Mikrofon herzlich willkommen. So hört es sich also an, wenn Peronisten in Argentinien ihren neuen Präsidenten feiern. Alberto Fernández löst also Mauricio Macri ab. Eine neue Regierung in Buenos Aires, die mit alten Problemen zurechtkommen muss, mit dem Verfall des Peso, einer galoppierenden Inflation und einem riesigen Schuldenberg. Ob das gelingen kann, dazu gleich mehr. Außerdem im Programm, Sigmar Gabriel wird als Favorit für den Chefposten des Autoverbands VDA gehandelt. Das berichteten mehrere Medien am Wochenende, eine noch unbestätigte Personalie, die aber jetzt schon für ausreichend Diskussionsstoff sorgt. Und versöhnliche Töne zum Abschied, Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gehört, wir berichten vom Festakt für den EZB-Präsidenten Mario Draghi. Zuvor aber zur neuesten Entwicklung im Brexit. Der wird geordnet oder ungeordnet nicht stattfinden an diesem Donnerstag. So viel ist klar. Denn die 27 EU-Staaten haben den Briten nochmal einen Aufschub gewährt. Aus Brüssel berichtet Peter Kapern.
Nach einem Wochenende der Telefondiplomatie war nur noch ein kurzes Treffen der Botschafter der EU-27 nötig, um die Sache unter Dach und Fach zu bringen. Der Brexit wird zum dritten Mal verschoben, dieses Mal bis zum 31. Januar 2020. Längstens bis zum 31. Januar. Denn Großbritannien hat die Möglichkeit, zum jeweils Monatsersten zuvor auszusteigen, falls bis dahin das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen ratifiziert wurde. Flextension, so heißt diese Form der Fristverlängerung im EU-Jargon. Am vergangenen Freitag war die Brexit-Vertagung noch an Frankreich gescheitert. Emmanuel Macron hätte den Briten am liebsten nur zwei zusätzliche Wochen bis Mitte November eingeräumt, um den Druck auf das Unterhaus zu erhöhen, endlich dem Austrittsabkommen zuzustimmen. Der Rest der EU-27 verspürte allerdings wenig Neigung, schon Mitte November möglicherweise erneut über eine Brexit-Verschiebung debattieren zu müssen. Nach einem Telefonat mit dem britischen Premier Boris Johnson am Wochenende lenkte Macron ein. Und so konnte der Beschluss, ohne den es am kommenden Donnerstag einen No-Deal-Brexit gegeben hätte, heute von den EU-Botschaftern mit der notwendigen Einstimmigkeit gefasst werden. Damit behält Großbritannien vorläufig alle Rechte und Pflichten eines EU-Mitglieds. Also auch die Pflicht, einen EU-Kommissar nach Brüssel zu schicken. Derzeit heißt der britische Kommissar Julian King. Er bleibt im Amt, bis die neue EU-Kommission ihr Amt antritt, was voraussichtlich am 1. Dezember sein wird. Dann müsste Boris Johnson einen weiteren seiner Schwüre brechen, nämlich den, niemals mehr einen Kommissar zu benennen. Welches Portfolio der Neue aus London übernehmen könnte, wie viel Geld seine Installierung kosten würde, all diesen Fragen wich die EU-Kommission in Brüssel heute aus. Kommissionssprecherin Mina Andrejewa. Der Beschluss zur Brexit-Verschiebung enthält ja drei mögliche Austrittstermine und einer davon ist sogar der 1. Dezember, falls bis dahin das Austrittsabkommen ratifiziert wird. Ob also ein neuer britischer Kommissar tatsächlich nötig ist oder nicht, das diskutieren wir dann, wenn es soweit ist. Unterdessen wird in Brüssel darüber diskutiert, wie viele Brexit-Verschiebungen im Zweifel noch möglich sind. EU-Diplomaten verweisen auf den Juni 2020, wenn die Verhandlungen über die siebenjährige Finanzplanung der EU in die heiße Phase gehen. Bis dahin müsse endgültig klar sein, ob die Briten drinnen sind oder draußen, heißt es. Aber ähnliche Deadlines waren auch schon mit Blick auf die Europawahlen im vergangenen Mai gezogen und anschließend gerissen worden.
Aus Brüssel berichtete Peter Kapern. Es ist kein einfacher Job, den Christine Lagarde, vormals Chefin des Internationalen Währungsfonds, am Freitag übernimmt. Nicht nur, weil ihr Handlungsspielraum erstmal recht begrenzt ist als Präsidentin der Europäischen Zentralbank, weil eben die geldpolitischen Möglichkeiten in der Eurozone so gut wie ausgeschöpft sind, sondern auch, weil es schwierig ist an der Spitze einer Notenbank, die es allen Euro-Ländern recht machen soll. Das hat ihr Vorgänger, der Italiener Mario Draghi, in den letzten 8 Jahren allzu oft erfahren. Wahlweise wurde er als Euro-Retter gelobt oder eben als Enteigner der deutschen Sparerinnen und Sparer kritisiert. Heute jedoch beim offiziellen Festakt zu seinem Abschied, bei dem 400 Gäste aus der Politik und Wirtschaft geladen waren, überwogen dann doch die versöhnlichen Töne, wie Mischa Erhardt berichtet.
Schon jetzt Am Tage des offiziellen Abschieds von Mario Draghi an der Spitze der Europäischen Zentralbank ist sein Vermächtnis wohl klar. Er wird es wohl vor allem mit drei Worten in die europäischen Geschichtsbücher geschafft haben.
Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. Vielleicht einer der berühmtesten Sätze, die aus deiner Amtszeit haften bleiben werden,
sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Draghis berühmte Worte fielen im Jahr 2012 inmitten der Euro-Krise, als Investoren an den internationalen Finanzmärkten gegen den Euro wetteten und die Währung damit gefährdeten. Die Europäische Zentralbank stehe bereit, alles zu tun, was nötig sei, um den Euro zu retten. Mit diesem Statement von Mario Draghi herrschte vergleichsweise Ruhe an den Märkten. In seiner Dankes- oder Abschiedsrede gab sich Draghi bescheiden. Es sei für ihn heute eher ein Zeitpunkt, innezuhalten und nachzudenken, statt zu feiern.
But I see today more as an occasion to reflect than to celebrate.
Denn der Euro sei ein politisches Projekt, der Europa im globalen Wettbewerb gestärkt und Wachstum gebracht habe. Doch gäbe es aktuell viele Herausforderungen politischer und auch geldpolitischer Art, die es zu meistern gelte. Die sprach auch Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron an. Es gelte, ein Erbe zu übernehmen.
C'est désormais à nous, chefs d'État et de gouvernement.
Von nun an liegt es an uns, den Regierungschefs, dieses berühmte Whatever it takes weiterzutragen, um auf der Höhe ihres Mutes und ihrer Klarsicht zu sein. Dieses Vertrauen in den Bestand des Euro und die Notwendigkeit, ihn zu stärken, um die Kraft Europas zu erhalten.
Et la nécessité de son renforcement qui fera la force de notre Europe entière.
Mario Draghis Erbe allerdings ist auch nicht ganz unumstritten, vor allem in Deutschland. Denn die dauerhaften Null- und Negativzinsen schmälern beispielsweise Sparguthaben und erschweren einigen Banken das Wirtschaften. Doch kritische Worte fielen heute allenfalls äußerst diplomatisch.
Wir haben manchmal auch erlebt, dass Unabhängigkeit natürlich auch ein Schutz ist, wenn man nicht einverstanden ist mit allem und jedem. Unabhängigkeit schützt in jede Richtung,
sagte Angela Merkel. Mit dem heutigen Tag ist symbolisch die Verantwortung bei der EZB auf Mario Draghis Nachfolgerin Christine Lagarde übergegangen. Offiziell ist sie ab 1. November im Amt. Mit Lagarde sei eine fraglos würdige Nachfolgerin für den Posten der obersten Währungshüterin des Euroraumes gefunden, sagten die anwesenden Staatschefs, darunter auch der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella. Und auch Mario Draghi sagte, dass es für ihn einfach sei, nun zu gehen, weil er wüsste, dass die EZB bei Lagarde in fähigen Händen sei.
Leaving the ECB is made all the easier, as Chancellor said, by the knowledge that its presidency is in your capable hands.
Mario Draghi bei seiner eigenen Abschiedsparty in Frankfurt war das im Beitrag von Mischa Erhardt. Während die Personalie Lagarde eher unumstritten ist, sorgt die Personalie Gabriel, obwohl noch nicht bestätigt, schon jetzt für Unruhe im politischen Berlin. Sigmar Gabriel, der frühere SPD-Chef, Wirtschafts- und Umweltminister, gilt als heißer Kandidat für den Chefposten des Autoverbands VDA. Auch weil Gabriel die Interessen der Autoindustrie auch in der Vergangenheit schon des Öfteren vertreten hat. Aus Berlin berichtet Nadine Lindner.
Bislang ist es nur Geraune. Eine Entscheidung zur neuen VDA-Spitze gibt es noch nicht. Sigmar Gabriel, der ehemalige SPD-Chef, zählt zu den aussichtsreichen Kandidaten. Für einige Automanager ist er sogar der Wunschkandidat, so die Süddeutsche Zeitung heute. Der Grund: Gabriel war Umweltminister und Wirtschaftsminister in der Großen Koalition. Er kennt die Strippenzieher in Berlin und Brüssel. Zudem kommt Gabriel aus Niedersachsen. Aus dieser Zeit hat er enge Kontakte zu VW. 2016 sagte Gabriel in der ZDF-Sendung Maybrit Illner zur Zukunft der Automobilbranche:
Was die Politik nicht machen kann, ist, sich immer hehre Klimaschutzziele setzen und nicht eine Sekunde darüber nachdenken,
was aus den Arbeitskräften
wie die Facharbeiter in der Automobilindustrie, im Maschinenbau, genau, in der Elektrotechnik oder im Stahl morgen noch Arbeit und Einkommen finden. Das finde ich unfair.
Gabriel 2016 im ZDF. Gabriel hat die Gerüchte bislang weder bestätigt noch dementiert. Der Ex-SPD-Chef ist jedoch nicht allein im Bewerberfeld. Die CDU-Politikerin Hildegard Müller hat ebenfalls einen interessanten Lebenslauf. Sie war von 2005 bis 2008 Kanzleramtsministerin und ist nun im Vorstand des Energiekonzerns Innogy. Sie bringt also neben den politischen auch Kenntnisse in der wichtigen Energieindustrie mit, die in Zeiten der aufkommenden Elektromobilität wichtig sein könnten. Die Entscheidung könnte erst am 7. November bei der nächsten Vorstandssitzung des VDA fallen. Es gibt mehrere Anforderungen an die neue VDA-Spitze, so Experte Stefan Bratzel von der Fachhochschule Bergisch-Gladbach. Man müsse
tief vernetzt sein mit der Politik in Deutschland und in Europa, um zum einen zu wissen, welche gesetzlichen Regelungen sind denn in den nächsten Jahren zu erwarten. Er muss aber auch die Position der deutschen Automobilindustrie und deren Interessen glaubhaft den politischen Akteuren vermitteln können.
Die mangelnde politische Vernetzung war dem scheidenden VDA-Chef Bernhard Mattes vorgeworfen worden. Der Job an der Spitze des VDA könnte mindestens so anstrengend werden wie an der Spitze der SPD, denn die Branche ist in schwerem Fahrwasser. Die Entwicklung hin zur Elektromobilität fordert bereits erste Entlastungen bei Herstellern und Zulieferern. Die Binnenkonjunktur lahmt, zusätzlich belasten der unklare Brexit und der Zollstreit mit den USA den Absatz. Die Reaktionen auf den möglichen neuen Job von Gabriel fallen kontrovers aus, auch in den eigenen Reihen. Norbert Walter Borjans, Kandidat für den SPD-Vorsitz, sagte der Bild-Zeitung, dass er mit innerparteilicher Kritik rechne. Lars Klingbeil hingegen versuchte, gut Wetter für Gabriels mögliche Pläne zu machen. Gabriel sei profiliert in diesem Bereich, so der SPD-Generalsekretär. Skepsis gibt es auch bei der politischen Opposition. FDP-Chef Christian Lindner am Mittag in der Bundespressekonferenz.
Sigmar Gabriel war als Ministerpräsident von Niedersachsen Mitglied des Aufsichtsrats von VW. Ich stelle die Frage, ob Herr Gabriel für die Branche insgesamt ein guter Repräsentant wäre, wenn er so eng an einen Konzern persönlich angebunden ist.
Sagt FDP-Chef Lindner im Beitrag von Nadine Lindner. Und die Entscheidung, ob Gabriel tatsächlich Cheflobbyist der Autoindustrie werden wird, soll in der ersten Novemberwoche fallen. Wenn es um das große digitale Geschäft geht, hinken europäische Unternehmen der chinesischen und amerikanischen Konkurrenz meilenweit hinterher. Und mit dem digitalen Abstand wächst natürlich auch die Gefahr der Abhängigkeit von internationalen Firmen wie Microsoft oder Amazon. Auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung in Dortmund loten heute und morgen Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft aus, wo sich gerade deutschen Start-ups und auch dem Mittelstand noch Chancen bieten, bei der Digitalisierung aufzuholen. Ein einfaches Unterfangen wird das nicht, berichtet Johannes Kuhn.
Die besten Geschäftsideen verstecken sich oft hinter Alltagsproblemen. Und so kam dem Münchner Handwerker Simon Schlögel der Einfall für sein Start-up auf der Arbeit.
Also ich stehe auf der Baustelle, mache eine Beschichtung auf dem Balkon, musste so mit so Chips einstreuen und brauche nur noch von einem großen Gebinde so eine kleine Menge, um praktisch die Ecke wegzumachen. Und dann habe ich mir gedacht, warum gibt es jetzt da keine Datenbank, speziell für Handwerker, wo ich das Ganze einspeichern kann?
Auf Schlögels Online-Plattform Materialreste24 können Handwerker und Baufirmen einander überflüssige Materialrestbestände verkaufen und so unnötige Riesenbestellungen im Großhandel vermeiden. Das klingt weder glamourös noch nach der nächsten Milliardenfirma und passt damit zur Digitalisierung Made in Germany. Lösungsanbieter sind gesucht und das vor allem in der sogenannten B2B-Welt, also den Geschäftsbeziehungen zwischen Firmen. Seit einigen Jahren finden deutsche Startups für die Gründungs- und Frühphase gute Finanzierungsmöglichkeiten vor. Jeder zweite Euro stammt dabei aus der öffentlichen Hand. Doch gerade wenn die Firmen wachsen und in andere Länder expandieren wollen, werde die Geldsuche in Deutschland schwierig, sagt Marc Schmidt vom Logistik-Software-Startup Evertracker.
Ich glaube, für gerade in der Startup-Phase gibt es unglaublich viele Programme, sozusagen lokal vom Bund, von den Ländern und so weiter. Was wir im Markt sehen und was sicher auch uns und andere betrifft, ist einfach in der zweiten oder dritten Phase, wo sie ganz andere Volumina nochmal brauchen, wo sie auch Geld brauchen, was länger drin ist, was etwas mehr Atem hat. Und die Frage ist, wie kommen die Gelder von Pensionsfonds, von Versicherungen und so weiter, wie viel wird allokiert?
An einem Dachfonds mit solch institutionellen Geldgebern arbeite man, versichert das Bundeswirtschaftsministerium. Letztlich geht es dabei auch darum, amerikanischen Investoren Konkurrenz machen zu können. Und dann wäre da noch das Thema Fachkräftemangel, das zum jährlichen Digitalgipfel gehört, wie der Gastauftritt der Bundeskanzlerin. Evertracker-Chef Schmidt.
Wir haben heute 54 offene Stellen. Wir suchen in ganz Europa, das tun andere auch. Ja. Wir haben selber ein Büro in Litauen, da treffen sie dann auf Uber, die da selber 5000 Leute beschäftigen. Also sozusagen War on Talents ist da und da, wo das Talent ist, geht auch das Geld hin.
Auch aus dem Mittelstand sind solche Klagen zu hören. Der ist gerade erst dabei, sich zu vernetzen oder muss sich bereits auf die nächste Phase der Digitalisierung vorbereiten. Das Familienunternehmen Top Mehrwert Logistik liefert Ersatzteile innerhalb von 2 Stunden an jeden Ort in Deutschland. Bald womöglich aus dem Drucker, nicht aus dem Lager. Firmenchefin Kerstin Wendt-Heinrich.
Wir arbeiten schon heute in der additiven Fertigung und forschen im Bereich 3D-Druck, weil wir denken, dass Ersatzteile natürlich irgendwann bald auch durch 3D-Drucksvarianten vielleicht ersetzt werden. Und wir wollen nicht so gern ersetzt werden. Wir wollen nämlich weiter im Markt sein.
Dass der Mittelstand insgesamt auf die Digitalisierung ausreichend vorbereitet ist, bezweifelt Wendt-Heinrich.
Ich habe schon ein bisschen Sorge um den Mittelstand. Wir kommen aus dem Speditionsbereich, aus dem klassischen Speditionsbereich. Ich glaube, das wird ganz, ganz stark von den Plattformen letztendlich berührt werden, vielleicht sogar disruptiv irgendwo verändert werden. Und nein, ich glaube nicht, dass der Mittelstand das schon vollkommen wirklich gesehen hat.
Auch hier will nun der Staat helfen. Am Dienstag wird Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier mit Gaia-X eine neue Cloud-Speicherplattform vorstellen. Sie soll unter anderem dazu führen, dass Mittelständler bei der Auswertung von Daten stärker zusammenarbeiten können.
Aus Dortmund berichtete Johannes Kuhn. Die Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen müssen sich auf steigende Krankenkassenbeiträge einstellen. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Günter Hetzke.
Genau, zumindest tendenziell, denn der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz steigt im kommenden Jahr um 0,2 Prozentpunkte auf 1,1% an, wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte. Als Grund dafür wird genannt, dass die Ausgaben stärker steigen als die Einnahmen. Allerdings legt jede Krankenkasse selbst fest, wie hoch ihr tatsächlicher Zusatzbeitrag ausfällt. Auch Beitragssenkungen seien bei Kassen mit hohen Finanzreserven möglich, betonte das Ministerium. Gerade eben hat die Commerzbank vorläufige Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Danach hat die Bank ein operatives Ergebnis in Höhe von 448 Millionen Euro erzielt. Im Vorjahr waren es im dritten Quartal lediglich 346 Millionen. Die Zahlen sind also besser ausgefallen. Unter anderem, so die Commerzbank, ist das auf reduzierte Kosten und gesteigerte Erträge zurückzuführen. Die endgültigen Zahlen werden dann am 7. November veröffentlicht. Das schwedische Unternehmen Spotify erfreut sich bei den Musikfans zunehmender Beliebtheit. Der weltweit aktive Streamingdienst verzeichnete im dritten Quartal kräftig gestiegene Abonnentenzahlen. Weil zudem die Kosten gesenkt wurden, gab es bei Umsatz und Gewinn einen deutlichen Sprung nach oben. Und für das vierte Quartal wurden weitere Zuwächse in Aussicht gestellt. Die deutschen Arbeitsagenturen erwarten trotz schwacher Konjunktur weiter steigende Beschäftigung. Wie das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit heute mitteilte, sei die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen relativ robust gegenüber der Konjunkturabschwung. So sei der Beschäftigungsausblick im Oktober immer noch klar im positiven Bereich. Der frühere Präsident des Bundesfinanzhofs Klaus Offerhaus ist am Samstag kurz nach seinem 85. Geburtstag in München gestorben. Das teilte heute das höchste deutsche Steuergericht mit.
Günter Hetzke, vielen Dank. Und wir schauen nach Argentinien. Mitten in der schwersten Wirtschaftskrise seit 17 Jahren hat das südamerikanische Land gestern gewählt und den Amtsinhaber Mauricio Macri abgewählt. Es wird also einen Machtwechsel geben in Argentinien mit dem Mitte-Links-Politiker Alberto Fernandez. Und mit ihm kehrt auch die umstrittene frühere Präsidentin Cristina Kirchner an die Macht zurück als Vizepräsidentin. Darüber möchte ich nun sprechen mit Anne Herberg in Buenos Aires. Frau Herberg, vor allem Kirchner, die ja auch viele Jahre Präsidentin war in Argentinien. Die gilt ja in der Finanzwelt eher als Investorenschreck. Wie haben denn die Finanzmärkte jetzt auf diesen Wahlausgang reagiert?
Ja, die Aktien argentinischer Unternehmen sind an der Börse von New York etwas eingebrochen, aber sonst muss man sagen, es ist relativ ruhig geblieben. Das hat zwei Gründe. Zum einen war das ja erwartbar. Der große Einbruch, der große Absturz kam ja schon im August nach den sogenannten Vorwahlen, einer Art Generalprobe für diesen realen Urnengang jetzt. Da war es wirklich überraschend gewesen, dass eben die Opposition ein so starkes Ergebnis eingefahren hat und da rasselten die Kurse in den Keller. Jetzt, denke ich mal, hat man das schon eingebrochen. Gepreist. Man hat das schon erwartet. Und der zweite Grund ist, die Zentralbank hat ja erste Vorkehrungen schon in der Nacht auf Montag getroffen. Sie hat die Devisenkontrollen noch einmal verschärft, nachdem es ja auch in der letzten Woche einen großen Run auf die Banken gab. Man darf in Argentinien jetzt nur noch 200 Pesos im Wert von rund 200 US-Dollar wechseln.
Und welche Konzepte hat denn jetzt die neue Regierung, um den Kursverfall des Peso zu stoppen, also die Inflation aufzuhalten, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen?
Ja, das ist die große Frage. Und dazu gibt es auch noch relativ wenig Details. Der zukünftige Präsident Alberto Fernandez hat sich heute mit noch Präsident Mauricio Macri zum Frühstück getroffen. Man muss sagen, in Argentinien ist das keine Selbstverständlichkeit. Das wurde als sehr positives Zeichen gewertet, dass man also da Hand in Hand bei dieser Transition zusammenarbeiten will. Das Problem ist, die Gemengelage ist wirklich sehr, sehr komplex. Die Inflation ist hoch. Argentinien steckt in der Rezession. Es gibt immer mehr Menschen, die in die Armut abgerutscht sind. Und das alles gemeinsam zu lösen, das wird schwierig sein. Alberto Fernandez hat im Wahlkampf mal angekündigt, er würde Preise und Löhne für die nächsten 180 Tage einfrieren. Er hat von einer Steuerreform gesprochen, aber genaue Details gibt es nicht. Was klar ist, es wird Neuverhandlungen geben über die enormen Schulden, über die enorme Schuldenlast, die Argentinien hat. 101 Milliarden, über 100 Milliarden US-Dollar Schulden hat die Macri-Regierung ja nur 4 Jahren aufgenommen. Dafür die Hälfte, davon über die Hälfte beim Internationalen Währungsfonds. Die können so nicht bezahlt werden. Da wird schon jetzt neu verhandelt.
Ja, Sie sprachen es an, also dieser Kredit vom Internationalen Währungsfonds in Höhe von 57 Milliarden Dollar im Sommer vor einem Jahr, der hat da offensichtlich auch nicht geholfen beim Weg aus der Schuldenkrise. Wie will das denn die neue Regierung schaffen oder ist jetzt die nächste große Staatspleite einfach unvermeidlich?
So würde ich das noch nicht sehen. Und es gab ja auch ein positives Signal. Also die neue IWF-Chefin hat ja Alberto Fernandez bereits zur Wahl gratuliert und hat eben sozusagen den Wunsch geäußert, dass man da zusammenarbeitet. Ich glaube auch den Ökonomen rund um Alberto Fernandez und er selber hat ja auch Signale schon gesendet, persönliche Signale an den Markt. Also er hat sich, sie sind sich, glaube ich, bewusst, dass ein erneuter Default, ein erneuter Zahlungsausfall ihnen auch teuer zu stehen kommen würde. Die Rede ist eher von einer Art Restrukturierung nach uruguayischem Modell, also sozusagen versuchen, nach hinten die Zahlungen herauszuschieben, diesen Kredit sozusagen zu verlängern. Darüber wird gerade gesprochen.
Einschätzungen waren das aus Buenos Aires von Anne Herberg. Vielen Dank dafür. Und wir schalten in den Frankfurter Börsensaal zu Sameh Ibrahim, wo es ja auch einige Nachrichten aus Europa heute zu verarbeiten gab. Zunächst die gute, dass es zumindest am Donnerstag keinen chaotischen Brexit geben wird. Wie sieht man denn diese Fristverlängerung für die Briten bei Ihnen?
Naja, die totale Überraschung war es jetzt ja nicht, aber natürlich sind die Befürchtungen vor einem ungeordneten Brexit damit weiter zerstreut worden, auch wenn es aus der Wirtschaft immer mahnendere Warnungen gibt. Denn für die Unternehmen ist die Hängepartie schwieriger zu bewältigen als für die Finanzmärkte. Sie müssen ja sowohl für einen geordneten als auch einen ungeordneten Brexit planen und sich vorbereiten. Das ist teuer. Sogar teurer auch als ein Ende des Dramas, wie auch immer. Trotzdem, der DAX anschließend nach dieser Mitteilung, nach der offiziellen, der verstärkte im Vorwärtsgang, der steigt jetzt um 62 Punkte, 0,5%, also im Plus und steht damit bei 12.958 Punkten. Hilfreich sind natürlich auch die Aussagen zu den Verhandlungen zwischen den USA und China im Handelsstreit. Angeblich verlaufen die Gespräche großartig und man stehe kurz davor, den besten Deal aller Zeiten hinzubekommen.
Über die Personalie Gabriel haben wir berichtet in dieser Sendung. Gabriel könnte möglicherweise oberster Autolobbyist werden. Sorgt das auch bei Ihnen auf dem Parkett für Gesprächsstoff?
Ja, durchaus für Gesprächsstoff in jedem Fall. Man hat auch ein bisschen die Hoffnung, dass nun jemand kommen könnte, der A, hervorragende Verbindungen hat, sowohl in Europa als auch in der deutschen Politik logischerweise und B, seine Hand auch schon als Wirtschaftsminister über der Branche gehalten hat. Die Autohersteller deshalb auch durchweg im Plus. Aber auch da, muss man dazu sagen, spielt natürlich eine mögliche Einigung USA-China eine Rolle.
Und vorne mit dabei heute der Zulieferer Continental. Was steckt da dahinter?
Ja, das ist so ein bisschen die Gegenbewegung nach den Verlusten in der Vorwoche. Conti hatte ja Zahlen vorgelegt, muss auch weiter Stellen abbauen. Insofern waren Anleger da letzte Woche etwas enttäuscht, jetzt sozusagen die Gegenbewegung.
Die Commerzbank steigert ihren Quartalsgewinn, hat überraschend Zahlen vorgelegt. Am Nachmittag gibt es darauf schon eine Kursreaktion?
Ja, ist ja jetzt erst gerade mal 28 Minuten alt. Besser ausgefallen als gedacht. Es gab ja so einen Konsens immer vorher. Die Commerzbank, die hat die Erwartungen definitiv übertroffen. Beim operativen Ergebnis um rund 95 Millionen Euro. Die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 2% gesteigert. Die Aktie legt entsprechend zu um rund 3%. Im DAX übrigens die Deutsche Bank im Sog der Commerzbank ausnahmsweise mal mit einem Plus von knapp 1%. Bisher dümpelt diese vor sich hin. Hier erwartet man allgemein weiter rote Zahlen von der Deutschen Bank, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Schauen wir noch kurz in die zweite Reihe. Da bahnt sich eine Übernahme in der Immobilienbranche an.
Ja, beim Immobilienkonzern TLG, der ist im Nebenwerteindex SDAX verzeichnet. Da wird ein Übernahmeangebot jetzt erwartet durch den Konkurrenten Aroundtown. Beide Seiten haben verhandelt, sind sich einig geworden, dass eine Übernahme Sinn macht.
Schauen wir noch auf den Euro. Was macht der?
Profitiert von der Brexit-Verschiebung, der Referenzkurs bei einem $1,1087 zwischendurch über einen $1,11 gestiegen. Die Umlaufrendite etwas zurückgekommen auf minus 0,35% und der Goldpreis bei $1,492 je Feinunze am Nachmittag.
Sami Ibrahim war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Medizin gegen Antisemitismus. Die jüdischen Kulturtage in Halle haben begonnen. Das gleich ein Thema in Kultur heute. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.